Shalom Wissalam und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jüdische Studien heute. Heute dabei ist Ekaterina Gutzeritze. Ekaterina ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bibel und jüdische Bibelauslegung bei uns an der Hochschule und promoviert im Bereich jüdische Literatur mit ihrem Projekt, Achtung, langer Titel, die Realität der Fantasie, jiddische Literatur als Instrument zur Bewahrung und Weitergabe kultureller Traditionen und historischer Narrative. Zuvor absolvierte sie ihren Master in jüdischer Museologie an der Hochschule und verfügt über einen Bachelorabschluss in jüdischen Studien und Slawistik. Ekaterina bzw. Keto bringt praktische Erfahrung aus Tätigkeiten in verschiedenen jüdischen Museen und Archiven mit und hat zu regionaler jüdischer Geschichte publiziert. Sie ist Mitglied im Abraham Berliner Center und auch im Freundeskreis der Hochschule. Hallo Keto.
Hallo Doro.
Magst du vielleicht ganz kurz erklären, warum du Keto genannt wirst?
Ja, gerne. Mein georgischer Name ist Ketevan und die gebräuchlichen Kurzformen sind Keto oder auch Keti. Und in meiner Familie nennt man mich auch ebenfalls so, weil ich jedoch auch in Moskau aufgewachsen bin und dort auch zur Schule gegangen bin, wollten meine Eltern mir den Weg durch den Alltag einfacher machen. Und so wurde aus Ketevan auf dem Papier Ekaterina. Also so eine quasi die russische Form meines Namens.
Okay, Keto. Du bist heute hier, übrigens in der letzten Folge dieses Jahres und passend zur letzten Folge, um nochmal einen schönen runden Schluss zu machen, reden wir über dein Forschungsgebiet und zwar hast du zu einem Kochbuch geforscht. Das kommt von der Marie Elsasser. Wie kamst du da dazu? Wie kamst du zum Kochbuch? Wie kamst du zu Marie Elsasser und zur Familiengeschichte?
Angefangen hat das alles im Jahr 2022. Ich habe damals im Rahmen meines Praktikums fürs Projekt Jüdischer Kulturweg im Heilbronner Land recherchiert. Und das war ein Projekt, das im Zuge des Jubiläums 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland entstanden ist. Und da wurde mir die Aufgabe übertragen, die Geschichte einer jüdischen Familie zu rekonstruieren. Das war die Familie Hanauer, später Pressburger, deren Wurzeln in Schluchtern und Rexingen liegen.
Schluchtern und Rexingen sind beide Baden-Württemberg, ne?
Genau, genau. Und Schluchtern, das gehört zu Gemeinde Leingarten im Landkreis Heilbronn und liegt somit direkt in dieser Region, das heißt dann, auf die sich das Projekt konzentriert hat. Und während der NS-Zeit hat die Familie ihre Heimat verlassen müssen und ist schließlich in die USA ausgewandert, um der Verfolgung zu entkommen. Und genau, eine meiner zentralen Aufgaben war dann, den Bezug zur Familie, also den Bezug der Familie zur Schluchter nachzuweisen. Und somit musste ich viele Archivmaterialien recherchieren, auswerten, miteinander abgleichen. Auch Sekundärliteratur kam zum Einsatz, war jedoch oft ja, rudimentär und unvollständig. Deshalb war es tatsächlich nötig, das aus vielen kleinen Puzzleteilen möglichst vollständiges Gesamtbild zu rekonstruieren.
Und das heißt, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, dass dein Hauptmerkmal lag ursprünglich auf der Familie und das Kochbuch kam eben davor.
Genau, also das interessant ist, dass die Auswahl auf diese Familie ist gefallen, weil sie ein besonderes, spannendes Erbstück besitzen. Und zwar, das ist die erste Auflage des Kochbuchs für die einfache und jüdische Küche von Marie Elsasser aus dem Jahr 1901, das über 5 Generationen hinweg innerhalb der Familie weitergegeben wurde. Und auf das Kochbuch selbst wurden wir aufmerksam, weil die Nachfahrin, eine Nachfahrin, heißt Rachel, einen Foodblog geführt hatte und dort, in dem sie ihre Erfahrungen mit Fotos auch geteilt hat, wie sie die Rezepte aus dem Kochbuch Schritt für Schritt nachkochte und erzählte zugleich auch die Familiengeschichte. Und das Erbstück ist natürlich sehr interessant, ist tatsächlich etwas Besonderes, enthält auch nicht nur Rezepte, sondern auch handschriftliche Widmungen, kleine Notizen, Lesezeichen, teils auch auf Englisch, erzählt praktisch seine eigene Geschichte.
Bevor wir jetzt zum Kochbuch kommen, erzähl ein bisschen was von der Familie, von der Familiengeschichte.
Ja, es gibt tatsächlich viel zu erzählen. Es gibt auch mehrere Quellen dazu, bereits genannt Kochblog von Rachel, aber auch Publikationen des Trägers und Fördervereins ehemaliger Synagoge Rexingen. Sie haben dazu einen großen Beitrag geleistet, aber auch Archivmaterialien. Vor allem aber durch den Kochblog von Rachel konnte man schon viele persönliche Einblicke gewinnen. Und im Mittelpunkt steht die Geschichte über vier Generationen von Frauen, also das wären dann die Bertha und Ida Hanauer, Paula und Anne Pressburger, deren Namen auch in den Widmungen im Kochbuch auftauchen.
Du sagst Widmungen, was für Widmungen hast du da gefunden im Buch drin?
Genau, wir haben Widmungen auf dem Vorsatzblatt und erste ist von Bertha Hanauer, die ältere Schwester von Ida. Und darin steht, lerne fleißig, übe viel, ernstes Streben führt zum Ziel deiner Schwester Bertha. Und da haben wir noch eine Eintragung, das ist eine zweite. Dieses Buch gehört Ida Hanauer aus Schluchtern bei Heilbronn am Neckar. Also somit auch erster Hinweis auf Schluchtern. Und weitere Widmung ist für Paula Pressburger, geborene Hopfer, aus dem Jahr 1931. Meine lieben Paula, zum 24. Geburtstag von deiner dich liebenden Mama.
Und die Mama ist von Paula ist Ida.
Ja, sie war Stiefmutter tatsächlich. Danach haben wir erfahren, dass das die Stiefmutter war. Genau. Und Berthe und Ida waren also Schwester. Beide sind in Schluchter geboren und sind danach mit ihrem Vater Josef Hanauer nach Rexingen umgezogen, nachdem ihre Mutter Sophie gestorben ist. Und in Rexingen heiratet Bertha den bereits verwitweten Julius Hopfer, der aus seiner ersten Ehe zwei Kinder hat, Paula und Sally Pressburger. Bedauerlicherweise ist es so, dass auch Bertha stirbt und nach Berthas Tod heiratet Julius dann ihre Schwester Ida.
Ah.
Genau. Und Ida war somit die Stiefmutter von Paula. Sie schenkt Paula das Kochbuch zu ihrem Geburtstag. Also aus Widmungen, also kann man nicht sofort eigentlich nachvollziehen oder kommt auch nie auf die Gedanke, dass Ida nicht die leibliche Mutter von Paula war. Danach erfährt man eigentlich, dass die Beziehungen innerhalb der Familie ziemlich liebevoll waren.
Und Und Bertha und Ida hatten selbst nie eigene Kinder von Julius?
Nein.
Sie hatten nur die Julius in die Ehe mitgebracht hat, Sally und Paula?
Ja.
Okay.
Genau, und über Paula wissen wir auch, dass sie 1930 ihren Mann heiratet, der hieß Adolf Pressburger. Und die beiden bekamen dann zwei Kinder, Anne und Ernest, die auch ebenfalls in Rexingen geboren sind. Nach der Pogromnacht wurde der Vater von Kindern für mehrere Wochen ins KZ Dachau verschleppt. Und man weiß noch aus den Erinnerungen von Ernest, wie sein Vater auch völlig abgemagert und gesundheitlich schwer angeschlagen zurückgekommen war. Haare abrasiert, über 18 Kilo Gewicht verloren, körperlich und seelisch schwer gezeichnet. Und danach wurde auch Paula verhaftet und vor eine grausame Entscheidung gestellt, entweder Deutschland zu verlassen, und zwar ohne Kinder, oder zu bleiben. Und Eltern haben tatsächlich das Land im Jahr 1940 verlassen und in die USA ausgewandert. Und in Amerika waren sie darum bemüht, die Arbeit zu finden und um den Nachweis zu erbringen, dass die dass sie in der Lage waren, für ihre Kinder auszukommen. Und es hat danach auch ungefähr ein Jahr gedauert, bis die Eltern die erforderlichen Bedingungen erfüllt haben und die Genehmigung für die Einreise der Kinder bekommen haben.
Das heißt, wir sind jetzt 1941, sind die dann?
1940.
1940 und 1941 haben sie die Genehmigung bekommen.
Genau, so ungefähr zu dieser Zeit. 1940, also zwischen 1940 und 1941, in dieser Zeit, ein Jahr, wurden Anne und Ernest bei ihren Großeltern, Julius und ihr Hopfer, sowie auch ihren Onkel Sally Hopfer untergebracht. Und Sally hatte tatsächlich auch einen entscheidenden Anteil an der Abreise der beiden Kinder. Er besorgte alle Dokumente, ist zu Behörden gegangen, plante die komplette Fluchtroute, Züge, Unterkünfte, Schiffverbindungen, alles. Das war im März 1941, hat Onkel Sally die beiden Kinder zum Bahnhof gebracht. Die Kinder mussten tatsächlich ihre Flucht allein antreten und einen Weg bewältigen, wie gesagt, ohne Erwachsenenbegleitung. Und Anne, sie war damals 9 Jahre alt und Ernest 6. Ausgestattet mit kleinen Koffer, Rucksack und einem Zettel mit Anweisungen an ihrem Mäntel, die dann von Sally angebracht wurden. Und den Weg der Kinder führte über Stuttgart, Paris, Barcelona und schließlich Lissabon. Und von dort aus setzten sie dann ihren Weg per Schiff in die USA fort. Und erst im April 1941 haben sie dann den Hafen von New York erreicht, wo sie dann von ihrer Mutter erwartet wurden.
Und was ist mit Sally passiert?
Ja, Sally Hopfer bekam sein zugesagtes Visum nicht mehr rechtzeitig, weil das US-Konsulat kurz vor seinem Termin geschlossen wurde. Er hat überlebt mehrere KZ-Lager, ist aber kurz vor Kriegsende in einen bombardierten Deportationszug gestorben. Großeltern Ida und Julius Hopfer, sie wurden nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.
Bei all dieser Tragik, bei all diesen Familienschicksalen, tragischen Familienschicksalen, hat dieses Kochbuch überlebt. Warum glaubst du, ist das überhaupt so wichtig für die Weitergabe von Traditionen, von zumal Familientraditionen, aber auch jüdischer Identität?
Ja, also viele Traditionen werden tatsächlich auch im Alltag beim Kochen, gemeinsam essen und durch kleine Rituale in der Küche weitergegeben. Und ein Kochbuch kann diese alltäglichen, aber auch tief verwurzelten Praktiken festhalten. Und bei Marie Elsasser, aber auch bei anderen Autorinnen der jüdischen Kochbücher aus ähnlichen Zeitraum sieht man sehr deutlich, dass man viel mehr verfolgt als nur das Sammeln von Rezepten. Es vermittelt auch Grundlagen zu Zutaten und typische Arbeitsweisen in jüdischen Haushalten, normative Praktiken jüdischer Kochtradition. Enthält beispielsweise die Regeln zur jüdischen Fleischzubereitung und den Prozess des Porschens, Koschermachens von Fleisch. In diesem Fall betrifft das allerdings Kenntnisse des Entadens beim Geflügel zerlegen. Was jetzt Fleisch angeht, generell ist ja die Aufgabe eines Spezialisten. Aber bei Geflügel oder inneren Fleischteilen, ja, das Entfernen von Ader, Häuten, Auswässern, Salzen und andere Aspekte betrifft, war das die Aufgabe von einer Frau, also damals Hausfrau. Und gleichzeitig wollte natürlich Marie Elsasser jüdische Küche nicht nur bewahren und Praktiken zu vermitteln, sondern auch diese für eine moderne Leserschaft anschlussfähig zu machen. Das heißt dann an die moderne Welt anpassen. Und da kombiniert sie klassische Gerichte oder original jüdische Gerichte, aber auch Gerichte, Rezepte mit internationalen Einflüssen. Und damit natürlich, da kann man schon eigentlich auch sagen, dass das solches Kochbuch hat auch nicht nur ein instruktives Charakter, sondern zugleich eine Möglichkeit bietet, damals Jüdinnen und Juden oder wie Marie Elsasse das formuliert hat, Leserschaft, die sich von der jüdischen Küche entfremdet hat, diese Tradition wieder zu entdecken, gerade mittels dieser neuen modernen Einflüsse.
Bevor wir jetzt zu den Rezepten kommen, du hast vorhin die Rachel oder Rachel erwähnt mit ihrem Foodblog. Das ist ja jetzt dann doch eine, ich sage jetzt mal, jüngere Frau. Aber du hattest ja auch Kontakt zu anderen Mitgliedern der Familie. Wie war denn der Kontakt? Und vor allem, du hast gesagt, 2022 hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen. Jetzt haben wir Ende 2025. Leben da noch alle Mitglieder? Es passiert ja auch, dass gerade wenn eine Forschung auch durch Interviews bestritten wird, dass dann die, mit denen wir reden, dass die ja, uns wegsterben.
Die Großmutter von Rachel, Anne Pressburger, sie lebt nicht mehr. Sie ist im Jahr 2021 gestorben. Aber im Allgemeinen muss ich da auch erwähnen, dass der Kontakt anfangs zur Familie ziemlich schwierig war. Und ich habe zuerst über soziale Netzwerke, also Facebook in diesem Fall, versucht, sie auf das Projekt aufmerksam zu machen, allerdings ohne Erfolg. Es passiert auch nicht nur mir, genauso wie einige Personen von mir, sie haben das auch schon versucht, die Familie zu erreichen, ohne Erfolg. Ich muss auch dazu sagen, dass die meine eigene Facebook-Seite, die ich dafür erstellt habe, sie wirkte auch nicht besonders vertrauenswürdig, vielleicht deswegen.
Weil du nur einen Freund hast.
Keinen.
Entschuldigung.
Nee,
das sind tatsächlich die Kontakte, die man nicht annimmt im Normalfall.
Niemand. Wie gesagt, das würde da extra dafür erstellt, weil ich mag überhaupt keine sozialen Netzwerke und deswegen war es einfach praktisch leer. ohne Bild, ohne irgendwas. Ich habe mir gesagt, okay, ich werde nicht aufgeben. Ich werde nicht aufgeben. Ich versuche es erneut. Und diesmal habe ich dann versucht, mit Hilfe meiner sehr guten Freundin, die auch in bestimmten Kreisen als Schriftstellerin und Illustratorin bekannt ist und auch jüdisch ist, kommt aus Israel. Und da war eigentlich auch mein Plan, dass ich jemanden brauchte, der jüdisch ist, auch dessen Facebook-Profil auch das klar zeigt, und tatsächlich auch eine echte, sichtbare Online-Präsenz hat. Sie hat dann Rachel angeschrieben und die Rückmeldung kam dann tatsächlich sofort direkt an mich. Und somit habe ich das ganz gut gelöst. Und da kam die Kommunikation zustande. Und die Familie zeigte auch großes Interesse am Projekt und war bereit, auch mitzuarbeiten. Rachel hat auch in diesem Zusammenhang ein Video geschickt, in dem sie ein Rezept ihrer Großmutter nachbackt, in diesem Fall einen Pflaumenkuchen.
Hast du jemanden auch mal in echt getroffen?
Nein.
Und du hast ja dann bestimmt auch Sachen rausgefunden, die vielleicht der Familie selbst gar nicht so bewusst war. Also wenn ich weiß, dass ich nicht alles über unsere Familie weiß, ist wahrscheinlich auch nochmal der Unterschied zwischen Täter-Opfer-Familie. Nichtsdestotrotz glaube ich, allein schon durch die Umzüge, durch die Flucht, wahrscheinlich vieles nicht mehr im Bewusstsein der Nachkommen, was du dann wieder rausgegraben hast.
Genau, also ich konnte tatsächlich mehr Informationen herausfinden, die sie nicht konnten, was die erste Generation der Familie, erste bekannte Generation der Familie betrifft. Und das wären dann die Eltern beispielsweise von Ida und Bertha Hopfer, Josef Hanauer und Sophie Hanauer. Und es gibt auch viele Archivmaterialien dazu. Es gibt auch einen Grabstein von Sophie Hanauer, sondern Fotomaterial dazu. Das haben wir natürlich nicht gewusst. Ja, aber im Allgemeinen kann man schon sagen, dass die Familiengeschichte ist natürlich auch präsent innerhalb der Familie.
Du hast jetzt erwähnt, Rachel hat dir ein Video geschickt mit diesem Pflaumenkuchen oder Zwetschgenkuchen.
Ja.
Konntest du denn alte Rezepte nachkochen oder nachbacken?
Nein, ich wurde auch tatsächlich mehrmals gefragt, ob ich das gemacht habe, aber ich neige eher zu Theorie als zu Praxis.
Vielleicht kleiner Einschub für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir reden hier von 8000 plus Rezepten. Wie viele sind das? Ich weiß jetzt nicht mehr.
Ich glaube über, also 3000.
Oder 3000 plus Rezepte, 3800. Das Buch ist auch erhältlich in Frankfurt in der Goethe-Universität. Es ist digitalisiert, man kann sich das runterladen. Man kann auch, wie ich das gemacht habe, alles mal ausdrucken, einfach mit dem festen Vorsatz, man wird das benutzen. Anders als moderne Kochbücher ist es natürlich ohne Bilder. Es ist in Frakturbuchstaben geschrieben, das heißt, es ist ein bisschen beschwerlich zu lesen. Ist aber unheimlich interessant, weil eben nicht nur Rezepte drinstehen, sondern auch bestimmte Vorgehensweisen, bestimmte Begründungen.
Ja.
Aber was ich faszinierend fand tatsächlich, ich habe aufgrund dessen, dass wir jetzt Weihnachten und Chanukka uns nähern, natürlich auch die Plätzchenseite mir angeguckt. Es gibt gefühlt 20, das ist wahrscheinlich zu übertrieben, aber bestimmt 10 Rezepte zu Zimtsternen. Es gibt auch zu diesem benannten Zwetschgenkuchen, den Kito gerade erwähnt hat, 5 verschiedene Rezepte von einfach bis mit Krümel
ja.
und glasiert bis zu, ich weiß nicht, es ist ein ganz, ganz faszinierend verrücktes Werk. Also du hast jetzt tatsächlich noch nichts nachgebacken oder nachgekocht, weil du eher theoretisch unterwegs warst.
Genau, backen ist tatsächlich nicht mein Ding.
Also. Dann möchte ich aber nichtsdestotrotz fragen, was ist denn, das kam nämlich in den Rezepten vor, was ist denn bitte ein Matzen-Charlotte?
Ein Matzen-Charlotte ist ein besonderes Gericht, das im Kochbuch von Marie Elsasser sogar in mehreren Varianten auftaucht. Dabei wird Matze in einigen Rezepten von ihr zu einer eher süße Speise verarbeitet, was eigentlich sehr typisch für den süddeutschen Raum ist. Und das wird dann auch teils in Wein eingeweicht, teils mit Nüssen, Rosinenzucker oder Zimt verfeinert. Und das Besondere daran finde ich, dass diese Kombination zweier zentraler Elemente der jüdischen Küche. Und Matze steht für die Pesach-Tradition und die Erinnerung aus dem Auszug aus Ägypten. Und Charlotte oder auch beziehungsweise Cholent ist eigentlich das klassische nährstoffreiche Schabbatgericht. Und durch die Verbindung dieser beiden Komponente entsteht meines Erachtens ein Gericht mit einer Art Doppelnatur, also religiös bedeutungsvoll, auch kann man auch sagen, kulinarisch kreativ, ist Besonderes und kulturell auch tief verwurzelt.
Hast du es schon mal gegessen?
Nein, ich kenne nur Matze-Schichtkuchen oder auch ganz pragmatische Version Matze mit Nutella, sowas.
Gibt es denn für dich eine persönliche Verbindung, die du als besonders empfindest, wenn du gerade jetzt so Erinnerungsstücke, so wie du gesagt hast, kulinarische Erinnerungsstücke analysierst?
Ja, also eher punktuell, also teils bei uns eher wurde hauptsächlich in der Familie georgisch gekocht, aber es gab trotzdem auch ein paar klassische aschkenasische Gerichte, die bei uns auf dem Tisch standen. Und da, weil, wahrscheinlich auch deswegen, weil das waren auch die Lieblingsgerichte meiner Mutter, das war beispielsweise gefüllter Fisch oder Vorschmack, oder in Russland nennt man auch Vorschmack.
Was ist, stopp, Vorschmack?
Ja, Vorschmack ist ein einfaches Gericht aus Hering, Brot und Zwiebeln, wo alle Zutaten dann durch den Fleischwolf gedreht werden.
Das heißt, es ist so eine Paste.
Genau, sowas in der Art.
Aus Hering, Zwiebel,
Brot, und meine Mutter fügt beispielsweise noch Äpfel dazu.
Ha.
Und das ist ihr Lieblingsgericht, wie gesagt. Also es ist bei ihr so, man kann sie in der Nacht wecken und fragen, willst du dann Vorschmack? Dann kommt sofort der Reflex, ja.
Wenn du jetzt die Rezepte siehst oder auch über Rezepte redest, wo denkst du denn, dass welche Rezepte oder auch Küchenobjekte haben denn oder haben denn für dich zum Beispiel eine wichtige Funktion, wenn es um jüdische Identität geht?
Also die Rezepte beispielsweise für Feiertage sind vielleicht der stärkste Anker der jüdischen Identität, weil sie an feste Rituale gebunden sind und die jedes Jahr auch wiederkehren und Erinnerungen schaffen. Zum Beispiel am Shabbat Chalot oder gefüllter Fisch oder auch Hühnersuppe, wird auch anders genannt, jüdisches Penicillin. Aber für Pesach steht beispielsweise auch, sind auch Rezepte wie Matzknödelsuppe oder was anderes oder gefüllter Fisch mit Matzemehl sind auch sehr identitätsstiftend. Aber es gibt natürlich auch Küchenobjekte, die große symbolische Bedeutung haben. Das sind auch koscher-relevante Objekte, getrenntes Fleisch-Milchgeschirr oder spezielles Pesachgeschirr. Ist auch ein starker Identitätsmarker. Und jede Familie, die ich kontaktiert habe, hatte ihr Pesachgeschirr auch in sagen wir so, in Fluchtgepäck auch mitgebracht. Das wird heute ausschließlich für Pesach verwendet, auch wenn man auch nicht mehr koscher lebt. Und ist es tatsächlich so ein Zufall, dass bei allen Familien gab es so ein Geschirr, das man aus Deutschland, also das die Familien aus Deutschland mitgebracht haben.
Ja, es hat an eine bessere Zeit erinnert, an ein schönes Fest. Und
genau.
Wahrscheinlich beides, wahrscheinlich einerseits das Persönliche und andererseits ja. War es bestimmt auch das gute Geschirr. Und jetzt hast du gesagt, dass das gerettet wurde und ich erinnere mich, dass du, als wir uns schon mal drüber unterhalten haben, hast du von der Spätzlepresse erzählt.
Genau, es gibt eine Dame aus Shevetzion, das ist ein Moschaf, das hauptsächlich im Jahr 1938 hauptsächlich von jüdischer Familie aus Rexingen gegründet wurde. Und da lebt eine Frau. Und sie hat Spätzle, also sie bereitet immer noch Spätzle nach Rezept ihrer Mutter vor und hat auch dazu die nötigen Küchenutensilien. Also sie hat das Spätzlepresse und Sieb, also dann die Objekte, die ihre Mutter mitgenommen hat, wie sie auch sagt, Spätzle, und bereitet die so exakt nach dem Rezept.
Wie hast du denn die Weitergabe auch durch die Zeiten erlebt? Also du hast jetzt mehrere Generationen in deine Forschung einbezogen. Was gab es da an Veränderungen auch beim Kochen? Gab es zum Beispiel auch moderne Einflüsse, die da sichtbar waren?
Ja, was jetzt moderne Einflüsse angeht, dass es gibt beispielsweise eine Familie, auch in die in Israel lebt, sie mixt zu Pesach gefüllter Fisch mit Trina.
Das hört sich jetzt noch nicht mal so verkehrt an. Ist wahrscheinlich extrem gesund.
Ist extrem gesund, genau. Also man sieht daran, man kann, also meine Mutter sieht daran schon auch so einen ernährungsphysiologischen Vorteil, also als extra Portion Kalzium. Deswegen ja, so ein Einfluss aus israelischen Küche, würde ich sagen.
Was bedeutet das denn für uns, wenn wir doch gerade die Deutschen momentan und überhaupt so oft von der Erinnerungskultur reden? Was bedeutet das denn auch für die jüdische Alltagskultur und für die Erinnerung heute?
Naja, dass es wahrscheinlich über Praktiken weiterleben kann. Auch kochen, erzählen, weitergeben und Erinnerungen entstehen dadurch nicht nur über was monumental ist, über Denkmäler, sondern auch über alltägliche sinnliche Erfahrungen. Und gerade solche kleine Objekte wie ein Kochbuch, Rezepte, können die größten Erinnerungen auch tragen, finde ich. Also man kann auch sagen, die Küche ist eigentlich sicherster Ort der Weitergabe jüdischer Identität in diesem Fall. Und Essen ist wiederholbar, ist auch sinnlich, schafft Gemeinschaft, überlebt in diesem Fall auch Zensur, Verfolgung, Migration. Und man kann auch sagen, man kann auch einen Menschen Bücher wegnehmen, aber nicht die Erinnerung daran, wie Oma die Matzknödel gerollt hat oder.
Weil du jetzt nochmal, um auf die Rezepte zurückzukommen, tut mir leid, wenn ich so ein bisschen springe, aber ich habe gemerkt, ich habe was komplett ausgelassen, und zwar nämlich Kaschrut. Inwieweit beeinflusst denn Kaschrut die sowohl die Aufnahme, also die Rezeption, als auch die Anpassung internationaler Rezepte im deutsch-jüdischen Kontext? Hat sich denn die Frau Elsasser, die Marie Elsasser, immer an die Regeln gehalten? War alles koscher?
Genau, also Kaschrut spielt bei Elsasser eine zentrale Rolle. Sie erklärt auch die Zubereitungsprozesse ganz genau, und die verbotenen Tiere kommen auch nicht vor. Und wenn man auch dann beim Durchblättern solche Begriffe wie Spick oder Spickbraten.
Spickbraten ist Speckbraten.
Genau, also das Prozess von Spicken, also dieses Verfahren, ist oder wird auch schöner genannt. Lardieren heißt es.
Wie heißt das?
Lardieren. Da wird mageres Fleisch mit Speckstreifen mit Hilfe einer Spicknadel durch die obere Fleischschicht gezogen. Und sieht gar nicht so sexy aus. Google mal.
Nein.
Ja. Und heutzutage wird eher Bardieren bevorzugt, und das heißt, Baldieren ist, wo Fleisch mit Speckstreifen umwickelt wird.
So, das kenne ich auch. Aber das heißt, wie ist sie mit so Rezepten umgegangen?
Also sie hat, also solche Begriffe, wenn sie auftauchen, heißt das, also man da auch koschere Alternative für Gänsefleisch findet bei Elsasser und nicht nur bei Elsasser natürlich. Gleichzeitig ist sie aber flexibel, also manche Rezepte kombinieren Fleisch und Fisch, also heißt dann auch in einem Gericht gleichzeitig Fleisch und Fisch, was eigentlich nicht erlaubt ist, für streng orthodoxe, oder auch erlaubt blutige Fleischzubereitung. Natürlich immer mit dem Hinweis, dass diese Gerichte eben nicht für streng orthodoxe Haushalte gedacht sind, sodass jeder selbst entscheiden kann, wie strikt er die Regeln einhält. Und dazu kann man auch sagen, dass die jüdische Küche außerdem auch weiterentwickeln wollte. Sie kritisiert auch die frühere jüdische Kochbücher für ihre geringe Anpassungsbereitschaft. Und sie versuchte dann die Tradition mit Innovation zu verbinden, und sie ließ sich auch von internationalen Einflüssen inspirieren durch ihre Reisen nach England etc. Und somit versucht sie, die jüdische Küche nicht nur zu bewahren, sondern auch weltweit einen Anschluss fähig zu machen. Ihr Ansatz ist, somit als ein Balance aus normativer Anleitung und pragmatischer Offenheit angesehen werden.
Das ist ganz spannend, weil vielleicht auch das Mitgrund dafür ist, dass das Kochbuch einfach so wertvoll auch ist, dass es auch nicht an, dass es jetzt auch noch gebraucht wird, dass es jetzt noch benutzt wird, einfach weil es nicht für eine bestimmte Zeit nur nutzbar war, sondern eben weil es sich geöffnet hat anderen Einflüssen, weil es so flexibel auf Veränderungen eingegangen ist. Was glaubst denn du, spielt jetzt so insgesamt so materielle Erbstücke wie zum Beispiel das Kochbuch, welche Rolle spielen die fürs Kollektive wie auch das individuelle Gedächtnis jüdischer Familien?
Also solche Objekte, sie verbinden Generationen über Zeiten und Orte hinweg. In unserem Beispiel ist das Kochbuch ein richtiges Erbsystem. Es wurde dann von Berthe zu Ida, dann an Paula weitergegeben, später an deren Tochter Anne, und heute lebt es in den Händen von Rachel weiter. Und das Buch, wie gesagt, das trägt auch Widmungen, Gebrauchsspuren. Diese Materialität und das speichert Familiengeschichte. Gleichzeitig kann man auch von anderen Ecken betrachtet werden. Also das könnte auch in ländlichen Gemeinden sogar ja, rabbinische Autorität ersetzen. Dazu hat Ruth Abu-Schmagda einen Beitrag verfasst über die kulinarische Bildung. Sehr interessant. Und somit kann es fungieren als quasi als Lehrbuch jüdischer Alltagsführung und zu einem Werkzeug, der auch Identitätsbildung dient. Im Exil kann es auch zum emotionalen Ankerobjekt werden, weil es eben der vertraute Rituale in eine Umgebung überträgt. Und dann entsteht so entsteht aus einem Gebrauchsgegenstand ein Träger von Erinnerung und Zugehörigkeit und in kollektivem Gedächtnis fungieren solche Objekte als Zeugnisse von Kontinuität. Sie spiegeln, also sie können also gemeinsame Traditionen spiegeln, also zeigen typische Praktiken, Alltagsrezepte, Koscher machen, Festtagsküche und gleichzeitig aber auch Lebenswelten rekonstruieren, die durch die Shoah zerstört wurden, schlagen quasi eine Brücke zwischen privaten und gemeinsamen, zwischen einer einzelnen Familie, größeren Geschichte jüdischen Lebens, in diesem Fall in deutschsprachigen Raum.
Wenn ich kurz, das heißt auch, dass du jetzt mal, ich glaube, es gibt Unterschiede. Also auf der einen Seite gibt es Gebrauchgegenstände, da passiert mit denen erstmal gar nichts, die werden an sich aufgeladen durch Erinnerungen, durch Familiengeschichten, durch kollektive und individuelle Erfahrungen mit diesen Gebrauchsgegenständen. Und dann hast du wiederum so ein Kochbuch, das hier nicht nur aufgeladen wird, sondern das produziert ja aufgrund der Rezepte, produziert das wieder Erinnerungsstücke, die wiederum aufgeladen sind. Mhm. Nicht nur das Kochen an sich, das als eine Erfahrung ist und weitergegeben wird, sondern auch das Essen. Dann die, und das ist, glaube ich, das wollte ich als nächstes fragen, wo du sagst, wie entstehen diese multisensorischen Erinnerungslandschaften? Und da kann man dann, glaube ich, ganz gut anknüpfen.
Genau, das ist ein ganz guter Ansatz. Wiederum wird auch häufig in solchen Beiträgen von Laura Jane Smith behandelt. Sehr interessant. Das multisensorisch heißt dann durch die Gerüche, Texturen, Bewegungen oder wiederkehrende Rituale entstehen diese multisensorische Erinnerungslandschaften. Das Buch löst solche Erinnerungen aus und wird dadurch zu einem, kann man auch sagen, dass das zu einem performativen Erinnerungsort. Ich glaube, es zeigt es sich ganz gut in dieser Fallstudie, dass am Pflaumenkuchen von Rachels Großmutter. Wir haben die Notizen für die Zubereitung von Mürbeteig, das aus dem Buch stammt. Aber die Bedeutung kommt jetzt aus der Erinnerung an die Großmutter, die ihn immer gebacken hat.
Das ist ja dann eine Hommage praktisch an die Großmutter und gleichzeitig vielleicht für die Rachel selbst ist es der Geruch des Zwetschgenkuchen oder des Pflaumenkuchens der Mutter wiederum, die ihn wahrscheinlich auch gebacken hat. Also da steckt ja ganz viel drin. Ich finde, also das ist echt verrückt. Ich habe mir da noch nie so viel Gedanken über so ein materielles Erbe gemacht, in dem so viel steckt. Wie hat sich denn die Bedeutung des Buches über die 5 Generationen verändert? Kann man das überhaupt in irgendeiner Weise messen oder nachvollziehen?
Also man kann jetzt sagen, aus den Widmungen vermuten, dass für erste und zweite Generation diente es wahrscheinlich eher als praktische Anleitung für einen koscheren Haushalt. Aber gleichzeitig auch konnte es als kulturelles Brückenmedium in Zeiten von Integration und später auch Verfolgung dienen. In Exil wird es anscheinend zum vertrauten Objekt in einer damals fremden Umwelt, ein Stück Heimat, wenn man so will. Und heute ist es ein Erinnerungsarchiv, das über Foodblog damals, Foodblog von Rachel oder digitale Plattform erneut aktiviert wird.
Ich sehe jetzt, dass Kochbücher gibt es ja zwar immer mehr und immer fancy-mäßiger aufgemacht mit Fotos und von Starköchen und Köchinnen und so weiter. Statt den Kochbüchern im Gebrauch gibt es aber auch Kochsendungen, Blogs, Chefkoch, ich weiß nicht was. Meine Mutter bittet mich regelmäßig, ihr irgendwelche Rezepte von Kaffee oder Tee auszudrucken und hat mittlerweile blätterweise, bergeweise ausgedruckte Rezepte rumliegen. Das heißt, so ein bisschen geht das Kochbuch zwar nicht unter, aber der Nutzen des Kochbuchs, gibt es denn was, was es ersetzt hat? Oder geht uns dieses Weitergeben an die nächste Generation, geht alles verloren?
Nein, ich würde schon sagen, dass die Funktion des Kochbuchs existiert absolut weiter, wird aber tatsächlich verteilt auf viele verschiedene Kanäle, Kochsendungen, Blogs, Social Media. Man hat regelrechte Flut an Rezepten. Wenn man auch in eine Buchhandlung geht, gibt es auch immer sogar eine eigene Abteilung für Kochbücher. Es ist zwar viel spezialisierter geworden als früher, es könnte auch um persönliche Stile oder spezifische Küchen handeln, weil früher waren Kochbücher tatsächlich oft viel breit gefächter. Sie boten Varianten für Familien mit wenig Geld, Festtage, für gesundheitliche Einschränkungen. Also waren richtige Alltagshilfen. Heute ist es ein bisschen anderes. Rezepte kommen tatsächlich häufig in knapper, bebilderter Form. Während die klassischen Kochbücher aus damaliger Zeit, sie waren viel textlastiger, umfassender. Heutzutage wandern auch viele Rezepte in digitale Geräte. Wir haben Küchenmaschinen zum Beispiel. Und die Art, wie wir kochen, hat sich verändert. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass das Interesse an den alten Kochbüchern nicht verschwunden ist. Im Gegenteil, ich habe bei meinen Recherchen auf einen Foodblogger gestoßen, der ein Rezept für Berches aus Marie Elsasser Kochbuch nachgebacken hat.
Was ist Berches?
Also es ist wie Challah.
Er hat auch wirklich das Kochbuch benutzt?
Also genau, der hat das Kochbuch benutzt. Er hat auch die verschiedenen Tricksereien, die dann auch in Maria Elsasser Kochbuch ausgeführt werden, wie beispielsweise, was hat er dann benutzt? Gekochte Kartoffeln in Teig, was auch Teig etwas fluffiger gemacht hat. Somit können wir auch sagen, dass das auch in der digitalen Flut solche historische Kochbücher noch eine Faszination finden.
Zumindest habe ich jetzt noch Hoffnung, dass die Kochkunst auch nicht komplett untergeht und dass alte Rezepte auch weiterleben. Ja. Was lässt sich denn aus deiner Fallstudie für heutige Debatten allgemein über Kulturerbe, Integration, Erinnerungskultur ableiten?
Ja, das ist wahrscheinlich das Kulturerbe nicht etwas, was man besitzt. Es muss nicht unbedingt ein Objekt sein, sondern etwas, was man tut. Also dieser Ansatz verfolgt zumindest die wissenschaftliche Laura Jean Smith. Und laut ihrer Analyse, Erbe entsteht auch durch Wiederholung. In unserem Fall, ist es durch Nachkochen, Erzählen, Weitergeben. Und tatsächlich die Brüche wie Exil, Shoah, führen nicht zum Verschwinden des Erbes, sondern eher zu seiner Transformation. Und tatsächlich auch kann man sagen, dass auch Alltagskultur nicht nur aus Monumenten besteht, sondern auch als das stabilste Gedächtnis ist. Und das heißt dann, Kochbuch überlebt Verfolgung, Flucht, Sprachwechsel, Kontinentwechsel.
Tod der Tod. Halben Familie oder ja. der fast der ganzen Familie.
Wird somit zum verbindenden Element zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Ich finde es total faszinierend, wenn man wirklich sich mal überlegt, dass Erbe und Erinnerung eben nicht nur daraus besteht, dass es aus Gegenständen, sondern eben auch aus Tun, aus wie du gesagt hast, wiederholten Tun, Ritualen oder auch Kochen oder dann eben auch durch verschiedene Gerüche Sachen weitergeben. Ich finde das sehr faszinierend und irgendwie auch ein schöner Gedanke, weil es so wenig damit zu tun hat, wie viel ich besitze.
Genau, das ist viel Materielle daran.
Also genau, es hat jetzt nichts damit zu tun, wie arm oder reich ich bin. Es gibt immer Dinge, ja, sowas wie die Oma zeigt einem, wie man Dampfnudeln macht oder sowas in der Richtung.
Ja.
Wo es mich jetzt ja schon praktisch zum Nachdenken, also wirklich zum Nachdenken und Grübeln gebracht hat, aber Grübeln im positiven Sinne. Mhm. Welche Impulse gibt denn dein Forschungsprojekt jetzt für den Umgang mit jüdischer Alltagskultur in Museen und Bildungseinrichtungen oder an Museen, welche Impulse?
Ja, wahrscheinlich, dass Alltagsgegenstände, wie in unserem Fall ein altes Kochbuch, einen wertvollen Zugang zur jüdischen Alltagskultur eröffnen können. Und solche Objekte machen Geschichte nicht nur sicht- oder greifbarer, sondern können auch einen unerwartet tiefen Informationsgewinn ermöglichen. Selbst kleine Küchenutensilien, Essgeschirr etc. Können viel über jüdische Lebenswelten, Traditionen und familiäre Erinnerungen berichten, können damit als Auslöser für Dialoge persönliches Erinnern und auch interdisziplinäre Bildungsprozesse dienen, finde ich.
Vielleicht nochmal zum Abschluss. Ich werde auf jeden Fall einen Link auf unsere Webseite stellen oder auch auf Spotify oder wo auch immer der Podcast dann erscheint zum Kochbuch. Des Weiteren haben wir, bevor ich jetzt zu der letzten Frage komme, auf unserer Webseite, auf der Unterseite von der Mensa, wenn man da ein Stückchen weiter scrollt, kommt man zu Rezepten. Das sind unterschiedlichste Rezepte, sephardisch, aschkenasisch, Alltagsrezepte, Festtagsrezepte, zusammengestellt von der emeritierten Professorin Annette Weber, die man gerne anklicken und runterladen kann. Zuletzt hinzugefügt habe ich Chanukka, passend jetzt zu Chanukka. Und unter anderem, das habe ich nämlich auch gesehen, ist da auch eine Linzertorte dabei, aber mit koscheren Maßstäben. Ich habe mir das Rezept jetzt noch nicht angeschaut, aber muss ich noch machen. Und ansonsten eben Dinge, die man für Chanukka machen kann. Also einfach auf unsere Webseite www.hfjs.eu, dann zur Mensa und bei der Mensa ein bisschen scrollen. Auf der rechten Seite sind die Rezepte von der Professor Annette Weber. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an dich, Keto. Mhm. Gibt es denn eine Erfahrung oder auch mehrere Erfahrungen, die dein Leben nachhaltig geprägt und vielleicht auch verändert haben oder hat?
Diese Antwort habe ich gerne. Aber ja.
Diese Frage hast du gerne oder diese Antwort hast du
meine
gerne?
Meine Antwort. Ah. Eine der schönsten und prägendsten Erfahrungen habe ich in der Hochschule gemacht. Ich habe zwar bereits, als ich nach Deutschland kam, habe ich bereits schon gewusst, was ich studieren möchte, weil ich das auch in Moskau studiert habe. Aber mein Schwerpunkt oder Interesse in diesem Fall lag damals eher im Bereich Sprachwissenschaft. Das hat sich jedoch verändert, als ich begonnen habe, die Veranstaltung zur jüdischen Kunst bei Frau Professorin Annette Weber zu besuchen.
Sehr witzig. Das war nicht abgesprochen, lustig.
Das war nicht abgesprochen. Aber jeder, der mich kennt, weiß, wie ich Professorin Weber mag. Und ich habe die Veranstaltungen zur jüdischen Kunst bei ihr besucht. Und diese Lehrveranstaltungen haben mich tatsächlich sehr tief beeindruckt. Und ich war einfach sehr fasziniert und in diesem Moment habe ich mich immer intensiv mit jüdischer Kunstarbeit auch beschäftigt. Ich habe nahezu alle Kurse zu diesem Themenfeld besucht, einige sogar mehrfach. So bin ich, glaube ich, gewissermaßen dank Frau Weber in diesem Berufsfeld hineingewachsen und habe meine Richtung neu gefunden. Mit der Zeit kam auch natürlich auch dazu, dass sich daraus Interesse für weitere Fächer entwickelt hat, wie jüdische Literatur beispielsweise. Ich war somit nicht mehr so einseitig konzentriert, sondern auch habe auch begonnen, die verschiedenen Facetten jüdischer Kultur, Geschichte, Kunst miteinander zu verbinden und auch interdisziplinär zu denken.
Vielen Dank. Das hat jetzt wirklich perfekt gepasst.
Sehr gerne.
Ich wünsche allen noch ein gutes Restjahr, ein schönes Fest, ob Weihnachten, Chanukka Sameach. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. In der Zwischenzeit wird hoffentlich fleißig gebacken und gekocht. Und bis auf bald, Leitraot. Ad Pam Haba'a. Tschüss, Keto.
Tschüss, danke für die Einladung.
Sehr gerne.